Deutschlandfunk Kultur. 100 Jahre Bauhaus. Live aus Weimar.
Ja, wir begrüßen Sie live aus Weimar. Mein Name ist Anke Schäfer und an meiner Seite Christoph Stölzel, Historiker, Politiker und Museumsmann, Präsident auch der Hochschule für Musik Franz Liszt hier in Weimar. Guten Tag, Herr Stölzel.
Guten Tag.
Ja, dieser Neubau, in dem wir hier stehen, wenn wir mal kurz beschreiben, was wir sehen. Wir sehen sehr viel Weiß, sehr viel Beton. Wir sehen Neonröhren an der Decke. Gefällt er Ihnen?
Und Glas natürlich.
Wir sehen Glas.
Blick hinaus. Doch, das ist ein wunderbares, schönes, eine neutrale Hülle für das, was man dann ausstellt. Ideal für einen Museumsmenschen.
Ehrlich? Finden Sie?
Ja, ein Museum darf sich nicht aufdrängen. Es muss im Grunde unsichtbar werden, damit man als Besucher der Magie dieser ausgestellten Objekte erliegen kann.
Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, da werden wir in dieser Stunde noch ein paar andere Stimmen hören, unter anderem von unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Wenn wir hier rausgucken durch das Glas, also im Eingang, da ist die Glastür. Wir gucken auf ein Gebäude, das ist das Gauforum in Weimar. Und das ist jetzt ein Verwaltungsgebäude der thüringischen Landesregierung, war aber ein Bau natürlich der Nationalsozialisten. Wie sehen Sie das, wenn man da jetzt so drauf guckt? Ist sozusagen dieses Museum am richtigen Ort entstanden?
Ja, das ist doch gut. Ich meine, die beiden Dinge des 20. Jahrhunderts, diese sehr, sehr böse Botschaft aus Deutschland, der Nazizeit, in diesem Gauforum ein bisschen spießig gespiegelt. Das muss man ja auch sagen. Gegen die Nürnberger Bauten ist das ja eigentlich wirklich nicht sehr eindrucksvoll.
Ja.
Es ist den Ungeist und die Spießigkeit und das Unangenehme spürt man, aber es hat nicht dieses riesenhafte Gewalttätige wie manche andere Nazi-Bauten. Aber dass hier das Bauhausmuseum mit dieser sozusagen kompromisslosen Moderne hier hingesetzt ist als Ausrufezeichen, dass es dieses andere Deutschland auch gibt im 20. Jahrhundert, das finde ich eine ganz gute Geste. Ich hätte es am liebsten in die Mitte hineingesetzt, aber da haben die Weimarer damals, glaube ich, nicht den Mut dazu gehabt.
Wäre in der Tat möglich gewesen, denn das ganze Quartier ist ja hier neu gestaltet worden. Darüber werden wir gleich noch sprechen, auch über Ihre Tante Gunther Stölzel, Herr Stölzel, denn die war ja die erste Meisterin des Bauhauses, also eine Frau, über die Sie auch selbst viel geforscht haben.
Es ist die einzige Frau, die richtig Karriere gemacht hat, neben all den anderen hochbegabten Wunderbaren, aber sie war eben sehr energisch. Sie war eine der ersten Studentinnen und war, glaube ich, am längsten da von allen.
Ich glaube, man musste auch energisch sein als Frau.
War energisch und hat dieses bisschen weggeschoben werden der Frauen in die Textilklasse sozusagen positiv umgedacht. Gut, dann machen wir Mädels unser Ding eben alleine und hat das wirklich großartig aufgebaut.
Gunther Stölzel. Die wird Thema sein in dieser Stunde und wie gesagt, wir werden auch die Architektin des Neubaus hier in Weimar hören, Heike Hananda, und unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Der Tag heute mit Christoph Stölzel live aus Weimar, aus dem Foyer des neuen Bauhausmuseums, das heute mit einem großen Festakt eröffnet wird um 16 Uhr. Und dieses Museum will, so steht es zum Beispiel auch auf der Rückseite des Katalogs, wenn man sich den in die Hand nimmt, eben die älteste Bauhaussammlung der Welt zeigen. Es will die Designikonen und das innovative Ausstellungskonzept dieser Schule vorstellen. Gelingt das in der Ausstellung, soweit Sie die jetzt schon gesehen haben, Herr Stölzel?
Soweit ich jetzt im Halbdunkel da herumgehe, bin, ist das jedenfalls zu ahnen. Also die sehr klare, nüchterne, asketische Methode des Bauhauses, also am Punkt Null zu beginnen und dann neu zu erfinden, das, glaube ich, drückt sich ganz gut aus in diesem Museum.
Aber ich finde nett, wie Sie sagen, Sie sind im Dunkeln da herumgeirrt. Das ist uns auch ein bisschen so gegangen. Wir waren gestern Nachmittag schon hier und es ist vieles noch nicht fertig. Das muss man schon auch dazu sagen, dass wir ein abschließendes Urteil wahrscheinlich heute nicht fällen können.
Kann man nicht tun.
Das ist aber viele Handwerker
normal
hier noch unterwegs.
Große Ausstellungen sind nie fertig. Die ist sehr fertig, muss ich sagen. Also
finden
gratuliere
Sie
den Kollegen. Doch, doch. Das wird heute Nachmittag schon alles sichtbar sein. Und das Konzept ist ja auch klar. Es ist ein sehr neutraler Raum und in dem schockieren zunächst mal diese Basteleien, um es mal etwas despektierlich zu sagen, dieses Experiment, die haben ja wirklich mit nichts angefangen, 1920, expressionistisch offen, haben sich selbst erfunden, auch den Unterricht erfunden. Und natürlich ist das noch nicht das strahlende MoMA-Bauhaus, was sozusagen als Weltruhm und als Weltgeltung des Modern Styles, sondern es sind wirklich junge Leute, die hier anfangen, die allerersten Schritte zu tun. mit dem Mut zu sagen, die ganze Vergangenheit ist in der Aschentonne, ist also im Orkus des Ersten Weltkriegs verschwunden. Das ist natürlich naiv von heute aus gesehen, weil die Belle Epoque mit ihren ungeheuren Leistungen ist natürlich, steht strahlend da, Europa um 1900. Nur, wenn man sich in den Moment versenkt mit Millionen von Toten, Not, Hunger und allem, dann kann man verstehen, die sagten, wir fangen bei 0.1 an. Mhm. Und das kann man, glaube ich, doch sehr gut hier mitfühlen.
Gut, aber so ganz bei Null haben sie natürlich nicht angefangen, sondern es gab ja einen großen Vorläufer und das war Henri van der Velde, der Belgier, der ja auch schon hier gearbeitet hat und der schon auch so einen Grundstein auch mitgelegt hat. Und der kommt ja hier gar nicht vor, soweit ich gesehen habe.
Der kommt vor, wenn man 5 Schritte hinübergeht in das sogenannte Neue Museum. Und das ist eigentlich der Clou an dieser Weimarer Doppelausstellung, dass man die lange Vorgeschichte, also den Jugendstil, Arts and Craft und diese Idee der Lebensreform, der van der Velde hat ja vom Knopf bis zum Frauenkleid bis zum Großpalast alles designt. Also das ist als Vorläufer da drüben zu sehen. Eigentlich muss man da anfangen und dann hier rüber gehen ins Bauhausmuseum.
Das haben wir dann auch gelernt. Wir sind dann auch rübergegangen und dieses neue Museum ist eben jetzt auch wieder eröffnet worden, wird wieder eröffnet, auch im Zuge von 100 Jahre Bauhaus. In der Tat aus meiner Sicht auch ein gelungenes Museum. Man muss sich beide Häuser angucken.
Unbedingt.
Unbedingt. Ja. Man kann nicht nur hier bleiben. Jetzt hören wir mal kurz Helmut Seemann, den Präsidenten der Klassikstiftung Weimar, der sagt, was er sich denn hier eigentlich erwartet insgesamt.
Wir haben in Weimar eine geistige, eine universale Topografie der Moderne vor uns. An diesem Ort wollen wir diese neue Physiognomie der Stadt Weimar sichtbar machen. Als eine Werkstatt. Denn dieses Museum hat nicht nur eine Werkstatt, sondern eigentlich ist es eine Werkstatt.
Ja, würden Sie sagen, das wird auch eingelöst, eine Werkstatt, die man hier erleben darf?
Muss man sehen. Also,
soll ja viel diskutiert werden hier. Ja, viele freie Räume sollen zur Diskussion genutzt werden.
Museen sind heute nicht mehr nur so Schatzkammern, wo man hingeht und dann so hochgebildet ist, dass man schon von alleine alles versteht, sondern man wird auch an die Hand genommen, wird auch geärgert durch Diskussionen. Also ich finde, hier ist viel Platz und das ist interessant. Ich glaube schon, dass dieser große Sprung, den Weimar hier macht, zu erinnern an die Anfänge der Diskussion, die uns heute noch umtreiben. Wie sollen wir leben? Mhm. Wie sollen die Häuser schauen, wie sollen die Städte aussehen. Da kommt man an die Quelle zurück, 100 Jahre, mein Gott, das ist ja unglaublich lange her. Und es hat auch was Bewegendes.
In der Tat hat was Bewegendes und die Fragen sind in der Tat aktuell und man erwartet, dass sie hier gestellt werden und auch darüber diskutiert wird. Und jetzt zu uns gestoßen auch die Architektin dieses Hauses, Heike Hannada. Guten Tag, Frau Hannada.
Ja, guten Tag.
Und Nikolaus Bernau, unser Architekturkritiker.
Guten Tag.
Jetzt haben wir die Menschen in Weimar mal gefragt, wie die denn dieses Haus finden. Das hören wir jetzt mal.
Das ist ein großer Kasten, aber so typisch Bauhaus-Style.
Wenn man es sieht, verbindet man es mit Bauhaus, würde ich sagen. Geradlinig, ohne viel Schnickschnack.
Ist halt ein großer grauer Klotz. Ich finde es nicht so schön.
Ich finde es unmöglich, scheußlich.
Die Bevölkerung behauptet, dass es wie ein Bunker ausschaut.
Gefällt uns nicht.
Ja, also die Weimarer sind nicht alle sehr zufrieden. Was sagen Sie dazu, Frau Hannada?
Ja, ich kenne ja Weimar ganz gut und ich kann verstehen, dass es eine Kontroverse ausgelöst hat, dieses Gebäude. Ich finde es auch gut. Ich finde gut, dass die Weimarer ihre Meinung äußern und dass wir in eine Diskussion kommen zu der Frage, wie ein öffentliches Gebäude sich repräsentieren sollte. Und gerade beim Museum gibt es natürlich immer wieder das Problem weniger Öffnungen. Das hängt einfach mit den Ansprüchen zusammen, die die Restauratoren haben. Aber nichtsdestotrotz, man hätte ganz sicherlich auch ein anderes Gebäude realisieren können. Und ich finde es dennoch gelungen. Ich kenne auch Weimarer, die es gut finden. Es ist also nicht so, dass alle dagegen sind. Und ich freue mich eigentlich auf diese Auseinandersetzung mit den Bürgern. Und ich denke, nach und nach kann man es vermitteln.
Eine der Stimmen hat ja gesagt, Herr Bernau, man würde hier an Bauhaus erinnert, wenn man diese Fassade sieht, so ganz klar und funktional. Wurden Sie auch daran erinnert? Was war Ihr Eindruck, als Sie hierher kamen und das jetzt so gesehen haben? Sie haben ja auch die Geschichte des Hauses, auch des Neubaus hier verfolgt.
Ich muss zugeben, an Bauhaus fühle ich mich überhaupt nicht erinnert, es sei denn, man reduziert es quasi auf die ganz platte Ebene, glatte Wand, flaches Dach und irgendwo ein Fenster, was in die Wand eingeschnitten ist. Was viel auffälliger ist bei dem Bau, finde ich, und das hatte Frau Hanna da übrigens gestern bei der Pressekonferenz und in ihrem Text auch sehr erwähnt, wie ungeheuer viele klassizistische Motive hier drin sind. Zum Beispiel die Bandrustika, die über den ganzen Bau hochgezogen wurde. Oder eben diese sehr, sehr massigen Portalrahmungen, die eingeschnitten sind, entweder in die Wände oder die frei in diese Wand eingestellt sind, durch die man reinkommt. Das finde ich eine sehr, sehr auffällige Angelegenheit, dass man sozusagen in der Stadt der Klassiker sehr abstrahiert klassizistische Motive benutzt. Was ich allerdings zu monieren habe dabei, und das ist ganz erheblich zu monieren, ist, dass diese Motive völlig bedeutungslos scheinen hier. Es dreht sich ja um ein Gebäude, das sich doch in weiterem Sinne mit den Leuten beschäftigen soll, die genau diesen Klassizismus abgelehnt haben und die Erinnerung an den Klassizismus. Das mag man jetzt richtig finden oder nicht, das ist egal, aber gerade Gropius etc. haben da sehr große Probleme mit gehabt zumindest. Abgelehnt ist vielleicht übertrieben. Aber das Entscheidende ist, dass hier Motive benutzt werden, die ausdrücklich Machtarchitekturen sind. Also eine Bandrustika oder eine monumentale Toreinfassung sind seit dem 16. Jahrhundert Architekturen, die die Fürsten, die auch die Kirche oder der Staat benutzt, um zu zeigen, wir haben Macht. Zweifellos, ein Museum ist ein Instrument, um die Macht zu erringen über die Interpretation der Geschichte. Aber die Frage wäre tatsächlich die, muss man das in der Architektur so deutlich demonstrieren?
Mhm, Frau Hanna, da schüttelt den Kopf, nicht einverstanden.
Nein, ich bin nicht einverstanden. Also erstens denke ich nicht, dass die klassischen Architekturelemente automatisch dazu benutzt wurden, in der Vergangenheit Macht zu demonstrieren. Da bin ich überhaupt nicht einverstanden. Ich glaube, dass zum Beispiel ein überhohes Portal dazu dient, den Eingang zu signalisieren. Und das ist wiederum ein Problem, welches die Moderne hat, weil sie nämlich genau diese Instrumente sich selbst verwehrt hat und nicht mehr verwendet hat. Dann bin ich nicht einverstanden zu sagen, die modernen Architekten hätten keine klassizistischen Elemente mehr verwendet.
Das habe ich nicht gesagt.
So ungefähr haben sie es gesagt. Also zumindest ist es so zu verstehen. Und ich glaube, es ist falsch. Ich denke gerade, Mies van der Rohe ist ein großartiger Architekt, der klassizistische Elemente verwendet, sie verfremdet, erneuert. Aber die neue Nationalgalerie hat ganz klar einen steinernen Sockel, eine sehr schwere Attika. Und er hat einen gläsernen Körper darunter, der darunter natürlich das Dach zum Schweben bringt. Das ist eine großartige Architektur, auch mit den Säulen. Und ich denke aber, wir hätten das ist eben eine Frage, dieses Museum, Nationalgalerie, funktioniert nicht als Ausstellungsraum für diese Gegenstände, die wir hier haben. Und deswegen noch einmal, man muss als Architekt einfach die Gegebenheiten annehmen, die einem gestellt werden. Und das bedeutet letztlich, einen geschlossenen Körper zu entwickeln. Und
also einen geschlossenen Körper, Entschuldigung, Frau Hanna, wenn ich da einhake. Christoph Stölzer, es gab ja auch die Idee, diese Fassade als Glasfassade zu bauen. Hätte das eventuell besser funktioniert?
Das wäre natürlich sozusagen dem Klischee des Bauhauses entgegengekommen. Jeder denkt, das sind Glas-Stahl-Konstruktionen auf der ganzen Welt. Und im Vorlauf dieses ganzen Jubiläums war ja überall, auch in der Bauhaus-Uni, so ein Widerwille zu sagen, wir machen jetzt genau mit den Normalfarben und Glas und Stahl. Nee, wir wollen nicht epigonal sein. Aber vielleicht eine Versöhnung, als ich vor 9 Jahren nach Weimar kam, bin ich da durch die Stadt gegangen, da waren ungeheure klassizistische Paläste. Dann schaust du hin, ist eine Grundschule oder sowas. Also der Geist Goethes, der Palladio geliebt hat, hat ja im Weimarer Bauen weit über seinen Tod hinaus immer noch Macht entfaltet. Vielleicht ist Frau Hanna da einfach auch diesem goethischen, klassizistischen Geist erlegen
und sind
hat
Sie, eben so Hanna? Gebaut.
Nee, mich interessiert der Klassizismus auch, aber mich interessiert eigentlich vor allen Dingen, und das ist natürlich ein bisschen eine Provokation, mich interessiert im Kontext zu dem Gauforum diese Elemente zu verwenden, weil ich finde, das Problem war doch, dass wir mit den, mit der Nachmoderne im Grunde genommen uns es selbst verbieten, mit Travertin zu arbeiten, mit klassischen Elementen zu arbeiten, weil wir sagen, das erinnert an NS-Architektur, und das finde ich fatal. Und diese Diskussion würde ich gerne führen.
Aber ich meine, das ist jetzt eine Diskussion, die wirklich seit quasi 40 Jahren geführt wird. Dürfen wir diese Formen noch benutzen? Sie wurden seitdem durch die Bank alle rehabilitiert. Also, und Sie benutzen ja dann auch zum Beispiel ganz massiv oder doch massiv auch Sichtbeton, eben kein Travertin, also kein Naturstein. Sehr schönen Terrazzoboden, der ist übrigens wunderbar gearbeitet. Und da kommt dann eben der zweite Teil meiner Probleme mit dem Bau dazu, woran Sie allerdings nur sehr bedingt, glaube ich, schuld sind, der ist einfach nicht gut gearbeitet. Also es gibt ungeheuer viele Detailfehler. Es gibt diese seltsame Idee, dass man die Sichtbetonflächen zum Beispiel streicht, wodurch die so eine Art Raufaserästhetik bekommen haben.
Also das ist sehr problematisch. Das heißt, ja, die Details sind durchaus echt ein Problem, ja? Kritisch zu sehen. Eine Frage hätte ich doch noch, auch an Sie, Herr Bernau. Es gibt ja eben wenig Fenster, das haben wir schon besprochen. Das kann gut sein für die Objekte. Es gibt aber doch ein paar Fenster. Zum Beispiel, wenn man die Ausstellung verlässt, guckt man raus, guckt man dahin, wo Buchenwald ist die Gedenkstätte. Reicht das als Bezug, um diesen Bau eben in Weimar zu verorten?
Ja. Ich finde es eigentlich nicht, und zwar aus einem ganz praktischen museumsdidaktischen Grund. Es ist quasi eine Notausgangstür, also es ist schon die Tür für den Rundgang, aber man muss direkt darauf hingewiesen werden, sonst sieht das kein Mensch. Es gibt diesen Hinweis meines Wissens nach nicht. Möglicherweise Weimaraner sehen das, das gebe ich zu. Und das Zweite ist, dass die großen Fenster eben nicht auf das Kaufforum geöffnet sind. Mhm. Das ist, finde ich, schon durchaus eine wichtige Angelegenheit.
Frau Hanna, da will ich reagieren. Oh ja, möchte ich. Also erstens, wir haben einen Blick aufs Kaufforum. Und zwar, wenn Sie sich nach oben begeben, ins erste Obergeschoss, hier genau hier oben drüber, und sich zurückwenden, dann haben Sie den perfekten Blick zum Kaufforum.
Aus der Halle,
bestimmt. Ja, also. Und bei der Himmelsleiter ist es so, dass die Türen geöffnet sind zur Ausstellung. Das war gestern nicht der Fall, aus anderen Gründen. Aber jeder Besucher wird diese Fenster sehen.
Aber wird er das von dem Denkmal sehen?
Das erkennen, genau, wo der Blick hingelenkt wird. Das würde ich sagen, bleibt eine Frage. Wir können sie im Moment nicht abschließend beurteilen. Wir werden dann die Besucher in ein paar Monaten fragen. Jetzt sind zwei junge Frauen zu uns gekommen, und zwar sind sie Bauhaus-Agentinnen bzw. eine Agentenhelferin. Die Bauhaus-Agentin ist Valerie Stefani, und an Sie die Frage, was ist denn das überhaupt, eine Bauhaus-Agentin?
Naja, wir Bauhaus-Agenten versuchen seit 2,5 Jahren, die Interessen der Besucher in die Museumsentwicklung hier in Weimar zu bringen. Das machen wir zum Beispiel, indem wir seit 2,5 Jahren verschiedene Schülerprojekte machen mit Partnerschulen in Weimar und Weimarer Umland zu verschiedenen Themen in der Museumsentwicklung. Sei es der Medienguide, die interaktiven Stationen, der Außenraum und so weiter und so fort.
Christoph Stölzel, das ist doch eine unglaublich wichtige Funktion, oder? Weil es geht darum, die jungen Menschen in die Museen zu holen.
Ja, das ist das Wichtigste, weil ich von selbst habe doch kein Interesse an alte Pappschachteln und Architekturmodelle, die 100 Jahre alt sind. Also man muss schon vermitteln, was hat das mit deinem eigenen Leben zu tun? Und sonst kommt nämlich keiner mehr.
Ja, und Agentenhelferin ist Lara Draheim, also Helferin heißt?
Wir arbeiten mit den Bauhausagenten zusammen und bringen halt unsere Ideen mit ein, dass halt die jüngeren Leute halt auch mit ins Museum kommen.
Und was muss ein Museum haben, damit du und deine Freundinnen sagen, jetzt kommen wir gehen uns dieses Museum angucken?
Erstens muss es halt die Themen halt entsprechen, und das Bauhaus ist ja sehr vielfältig. Es soll halt nicht zu streng sein, wie halt die Museums halt heutzutage eigentlich immer sind.
Aber Bauhaus an sich als Thema würde schon mal ziehen? Wäre schon mal interessant?
Ja, auf jeden Fall, weil es sehr rundum geht, also kein genaues Thema sozusagen hat.
Okay, und wenn man jetzt also solche Stationen, ihr habt unter anderem an Hands-on-Stationen gearbeitet, in den Blick nimmt, was kann man da erleben, Frau Stefani?
Naja, wir haben versucht, mit den Schülern Ideen zu entwickeln, verschiedene Themen, die in der Ausstellung auftauchen, einfach interaktiver, sinnlicher, begreifbar zu machen, spielerischer. Wir haben zum Beispiel im neuen Museum zum Thema die Entwicklung vom Historismus zur Moderne ein sozusagen kleines Computerspiel entwickelt, das jeder Besucher nutzen kann, das sehr interaktiv ist und das einfach die Geschichte auf ganz, ganz einfache Weise erklärt.
Haben Sie es schon gesehen, Herr Stölzel?
Nein, noch nicht. Ich bin ja wie gesagt ziemlich halbdunkel jetzt noch. Man kann noch nicht sehr viel sehen.
Ja, war es eine Herausforderung, das zu entwickeln, oder ging es leicht?
Die Ideen waren vielfältig. Also wir haben unglaublich viele spannende Ideen von den Schülerprojekten bekommen. Also sei es zum Beispiel zu diesen interaktiven Stationen oder auch zum Thema, wie kann man mit dem Bauhaus heute spielen? Und die Qual der Wahl war eigentlich das Herausfordernde. Das haben wir mit Designern, also mit professionellen Designern dann gemacht. Also wir haben nach den Schülerprojekten dann immer noch diesen Professionalisierungs- und Evaluierungsprozess gemacht und die Ideen weiterentwickelt.
Also die Bauhäusler, was wollten die? Die wollten ja im Grunde eine bessere Welt schaffen. Und sie wollten, dass im Alltäglichen, im Funktionalen auch Schönheit liegt. Das ist ja vielleicht auch was, was wir uns für heute wünschen würden, oder?
Ja, schon.
Ja, ich denke schon. Ich glaube, das Bauhaus bzw. das Bauhaus muss man heute anders denken bzw. weiterentwickeln und einfach Fragen, die das Bauhaus damals gestellt hat, nicht einfach nur wiederholen oder gleich beantworten, sondern einfach gucken, wie würden sie heute beantwortet werden. Und wir sind heute in einer sehr visuellen Gesellschaft. Die Frage ist, reicht es nicht? Müssen wir Themen oder müssen wir auch Gestaltung nicht auch anders denken, neu denken und auch über das Visuelle, Ästhetische auch hinausdenken?
Ja, ich denke, Herr Stölzel, wir stehen zwei Frauen gegenüber, die da den richtigen Ansatz haben, oder?
Ja, ich glaube, das Bauhaus ist nur interessant, wenn man einen Satz sich erinnert, den die Tante Gunther 20, glaube ich, geschrieben hat. Wir wollen keine neuen Künstler werden, wir wollen Menschen werden. Also die ganze Frage, was Kunst mit dem Leben zu tun hat, ob das so ein Schnörkeln nach erfüllter Pflicht ist, abends so zur Erbauung, oder ob das unser Leben durchdringen muss als eine Herausforderung zur Offenheit, auch zur Offenheit zwischen Menschen, international. Alles, was die Bauhäusler vorgemacht haben, die waren ja von Anfang an Männer und Frauen ziemlich genauso viel, sogar mehr Frauen bei der Einschreibung, total international von Anfang an, total offen. Das sind ja Dinge, die leider dann in der Nazizeit in sozusagen für schreckliche Zeit weggezwungen wurden. Und ich glaube schon, dass dieses Beispiel, auch die Biografien übrigens anzuschauen, wie waren die, warum ging der hin, was wurde aus ihnen, ungeheuer anregend ist, gerade für junge Leute heute, gerade die Frauen, das ist ja eine ganz erstaunliche Sache, die waren ganz lange versteckt hinter den großen Meistern und jetzt in diesen letzten zwei Jahren hat man die richtig entdeckt.
Christoph Stölzel, Ihnen fehlt etwas in dieser Ausstellung. Jetzt hier ganz speziell in diesem neuen Bauhausmuseum. Wir hatten schon darüber gesprochen. Ein paar Meter weiter gibt es das sogenannte Neue Museum, das wiedereröffnet wurde. Aber jetzt hier im Neubau, was fehlt Ihnen?
Also immer mit der Vorsicht, dass ich vielleicht noch gar nichts gesehen habe, was ja noch zum Teil erleuchtet war. Also mich wundert die Abwesenheit dieser Biografien, der Gesichter dieser lebenden Menschen. Es waren ja richtig lebende Menschen. Es geht toll los am Anfang, dieses Panorama der 20er Jahre, wo auch Filme laufen, wo man sieht, Menschen aus Fleisch und Blut gibt es. Und danach scheint es so, als würden sie hinter ihren Werken zurücktreten. Und das finde ich sehr schade, denn wir haben diesen einen Bauhaus-Spielfilm letztens gehabt in der ARD mit 4,7 Millionen Zuschauern. Das heißt, die Leute interessieren sich dafür. Was sind das für Menschen? Gerade Gropius, dieser Paradiesvogel, dieser Guru, dieser Netzwerker, unglaubliche Person, aber auch Itten und Schlemmer und wie sie alle heißen, Mohol Notsch, der aus Ungarn kam, Revolutionär und die vielen Frauen, Benita Otte, meine Brand mit Schicksalen, die einfach sehr bewegend sind. Also ich finde das, ich hoffe, dass das noch kommt. Menschen, richtige, echte, lebende Menschen.
Nikolaus Bernau, ist das auch das, was Ihnen gefehlt hat, als Sie durch die Ausstellung gegangen sind?
Also es ist auf jeden Fall das, was mir auch gefehlt hat, wenn ich richtig die Pressekonferenz gestern verstanden habe, ist das allerdings Konzept. Die kommen hier auch gar nicht rein. Also man will gar nicht die Sache personalisieren. Man muss zugeben, das ist so ein bisschen die Strategie der meisten bisherigen Bauhausausstellungen gewesen, sich an den Bauhauslehrern und Schülern festzumachen und da das, ja, das Wort ist doof, aber mir fällt jetzt kein anderes ein, durchzudeklinieren. Aber ich finde auch, die Personen fehlen hier auffällig und das ist wirklich ein Problem, weil das Bauhaus war extrem geprägt von Lehrerpersönlichkeiten und von Schülerpersönlichkeiten.
Gut, aber wenn ich an den oberen Stock denke, da ist ja schon zum Beispiel Mies van der Rohe und seine Frau werden schon vorgestellt.
Das sind aber interessanterweise alles Objekte, die aus der Zeit nach der Weimarer Phase des Bauhauses stammen. Das ist überhaupt ein richtiges Phänomen des Museums, dass in dem Teil, in dem quasi die Experimente und dieses Aufbrechen und dieses Dynamische und ja auch vollkommen Verquirlige teilweise des Bauhauses in Weimar dargestellt wird, dass es da sehr zurückgenommen ist, was den Kunstcharakter der Objekte angeht, obwohl gerade die Frage der Kunst im frühen Bauhaus eine zentrale Rolle gespielt hat. Also was ist Kunst, wie darf man sie ausstellen und so weiter. Es gibt eine Wand, in der, tut mir leid, also ich finde es vollkommen skandalös, wie es da gehängt wird, da werden erstklassige Werke neben völlig zweitklassigen Schülerarbeiten, das sind halt Schülerarbeiten, die können zweitklassig sein, direkt nebeneinander präsentiert in einer ziemlich wilden Hängung an der Wand. Das wird dann behauptet, das sei eben irgendwie sozusagen das Zusammenstellen der verschiedenen Sachen. Letztlich verwischt es aber die Spuren der Debatte um die Kunst, die es eben im Bauhaus auch gegeben hat. Und dann, witzigerweise, im obersten Geschoss, da wird dann der Kunstcharakter, also selbst von ganz simplen Möbeln, unglaublich hochgehoben. Das sind aber genau die Sachen, die gar nicht mehr aus dem Weimarer Bauhaus heraus stammen, sondern aus der Dessauer Phase.
Also ich höre, Sie sind relativ enttäuscht. Gibt es noch andere Dinge, die Ihnen hier fehlen?
Also mir fehlen vor allem zwei Sachen, ganz entscheidend. Es gibt einige wunderbare Objekte, gerade in dieser Experimentausstellung, wenn man so will, die zeigen, wie intensiv sich das frühe Bauhaus, dann letztlich das später auch, auseinandergesetzt hat mit der ganzen Frage, wie sehen außereuropäische Kulturen aus? Wie kann man mit diesen Sachen hantieren? Ich finde, ein heutiges Museum, in dieser ganzen Debatte, die wir derzeit haben, über Kolonialismus, über Rassismus, über Restitution, muss dazu eine Position beziehen. Man kann das nicht einfach ausstellen.
Hat Ihnen das auch gefehlt, Herr Stölzel?
Also so weit bin ich gar nicht. Aber ich wage eine Prophezeiung. Das Publikum wird sich diese Biografien erzwingen. Denn das ist das Entscheidende, was uns da interessiert. Die Frage der feinen ästhetischen Unterschiede zwischen den Bauhäusern und den Holländern und den russischen Konstruktivisten, das ist Sache für Spezialisten. Es ist hochinteressant, das hier zu sehen. Aber man kommt nach Weimar, um dieses unglaubliche Phänomen zu sehen, in dieser Stadt, die immer noch sozusagen Goethe-Schiller-Staub auf den Vertikus hatte und eine wahnsinnig starke kulturkonservative, pessimistische, schon rechtsgerichtete moderne Feindlichkeit. Ausgerechnet hier haben die dieses Experiment gesagt. Und es gibt unzählige Storys zu erzählen und die muss man auch erzählen.
Bin ich ganz sicher. Gespannt, ob das Publikum dann tatsächlich an den Museumstresen geht nach dem Ausstellungsbesuch und sagt, hey, hier fehlt aber was. Aber Herr Bernau, es fehlt Ihnen noch was, ne?
Es fehlt mir noch was, aber ich glaube, das wird zum Beispiel ganz toll gezeigt im neuen Museum, also in dem anderen Museumsbau. Da muss man wirklich reingehen, um die Gesamtgeschichte zu verstehen, weil man dort eben lernt, ja, diese kulturkonservative Schicht, das waren keine schlechten Leute. Also schlecht im Sinne von künstlerisch schlecht. Oder politisch dubios immer, ja. Da gab es natürlich die reaktionäre Ecke. Aber es gab eben auch hochtalentierte Leute, die nur aus dem konservativen Lager kamen. Und das lernt man viel mehr im neuen Museum. Und auch, was da schon für ein Aufbruch weit vor 1919 war. Dass das eben 1901 hier beginnt. Dass zum Beispiel das Frauenstudium am Bauhaus keineswegs eine Neuerung war. Das gab es schon an der Kunstgewerbeschule, die 1902 eröffnet wurde hier. Also das ist ganz wichtig. Das, was mir vor allem aber fehlt und was ich wirklich erstaunlich finde, in beiden Museen ist das Fehlen der DDR. Die ganze Bauhausrezeption in der DDR seit den 1960er Jahren geht von Weimar aus, geht hier von der Hochschule für Baukunst aus. Und hier sind die ganzen Forscher gewesen, hier wurden die Bücher gemacht, hier wurden die ersten Ausstellungen gemacht. Hier wurde ja nicht zufällig auch das erste Objekt aus der Bauhauszeit an ein Museum wieder geschenkt. Hier hat man zum ersten Mal wieder Bauhaus ausgestellt, nach der schrecklichen Debatte über den Formalismus. Und genau das fehlt. Das finde ich wirklich erstaunlich. Die Weimarer Geschichte des Bauhauses.
Die Frauen im Bauhaus. Wenn man an das Bauhaus denkt, dann denkt man an Walter Gropius, an Lionel Feininger, an Johannes Itten, an Paul Klee, auch an Oskar Schlemmer, an Wassily Kandinsky, also an lauter Männer. Aber das ist eigentlich nicht so, dass nur Männer da gearbeitet haben. Und Ihre Tante, Herr Stölzel, Gunther Stölzel, ist eine der Frauen, die dazugehörten. Ist sie jetzt hier im Museum adäquat repräsentiert?
Also, soweit ich es gesehen habe, gibt es zwei Tapisserien und...
That's it, oder?
Ja, ich sage es nochmal, ich finde die Biografien der Leute sind so interessant. Also Tante Rima Schmidt, Schülerin in München, Reformmensch, Pfadfinderin, Skifahrerin, freiwillige Rotkreuz-Krankenschwester im Ersten Weltkrieg, kommt mit diesem sozusagen Katzenjammer dieser kaputten Welt hierher im Herbst 9 und sagt, hier endlich darf ich die werden, die ich bin. Und wäre natürlich eigentlich eine Malerin geworden, ganz sicher, wenn man das so sieht, konnte er sehr gut malen, auch abstrakt.
Aber sie ist und dann Weberin und Textildesignerin geworden. Gropius
hatte schrecklich Angst, es waren mehr Mädchen als Jungen, die hier kamen. Und er hat schon Weimar drumherum gesehen, das Hohngelächter, der macht so eine Frauenschule und hat natürlich dann gesagt, wo kommen die hin, was wollen Frauen, Textil. Und dann wurden erstmal alle Frauen rübergeschoben, auch wenn sie wie Marianne Brandt Metall machen wollten oder Architektur studieren, was man ja gar nicht konnte. Und dann hat diese Textilklasse sich interessanterweise ja, weil dann die Mädchen sich zusammengerottet haben, so kann man das sagen, bitteschön.
Klug waren sie.
Bitteschön, ja. Dann machen wir das eben, haben sich sehr schnell qualifiziert, auch durch Textil, also Ausbildung in Krefeld, Färberei, Weberei, die waren richtig professionelle Designer von Anfang an und haben tolle Sachen gemacht.
Sie haben praktisch ihre Chance genutzt.
Haben die Chance genutzt und dann, als sie umzogen nach Dessau und Gropius klugerweise von den jungen Studierenden die Besten zu Meistern gemacht hat, hat er die Gunther nicht genommen, so ist es nicht, sondern die Studentin, auch Männer und Frauen machten Aufstand, sagt, jetzt ist aber Schluss, die hat das Ding geleitet die ganze Zeit, jetzt soll sie auch Meisterin sein. Also es war auch sozusagen eine Revolution, die sich in diesem Leben ausdrückt.
Also sie ist 1983 ja gestorben, gilt aber als Erneuerin der Handwebkunst.
Naja, die haben nicht Hand, die haben überhaupt halt Webkunst. Die haben ja auch ganz moderne Dämmstoffe für Kinos, für Theater entwickelt. Das ist schon ein richtiges Textildesign. Das begann mit diesen bunten Teppichen, auch im Bann von Klee natürlich, der diese Rasterbilder malte. Aber alle, nicht nur die Gunther, sondern die anderen, die machten richtig Industriedesign und auch technische Innovationen. Das ist schon gehört zu dem Design des 20. Jahrhunderts.
Herr Bernau, die anderen Frauen des Bauhauses.
Nee, das gilt eigentlich für alle Frauen. Sie sind, ja, ordentlich präsentiert ist natürlich ein Problem bei so einem Museum. Also gerade Teppicharbeiten oder Papierarbeiten genauso sind ja konservatorisch extrem kompliziert. Also Frau Hanna, da wies ja vorhin darauf hin, dass es auch eine Anforderung des Museums gewesen ist, zum Beispiel Dunkelräume zu haben. Teppiche wirken aber im Naturlicht vollkommen anders als in Kunstlicht. Das ist ein echtes Problem bei der Ausstellung. Genauso ist ein technisches Problem, dass die Sachen schnell kaputt gehen. Alle Textilarbeiten dürfen nur ganz, ganz kurz gezeigt werden. Die werden alle 3 bis 6 Monate spätestens umgetauscht zu neuen Teppichen. Die haben eine ganz gute Sammlung, ziemlich große. Das liegt einfach daran, dass 1925, als das Bauhaus hier geschlossen wurde und dann Gropius diese ganze Angelegenheit nach Dessau verlagert hat, der hiesige Museumsdirektor gefragt hat, ich möchte gerne eine Dokumentation. Ich möchte ein erstes, das war sogar der Begriff der Zeit, ein erstes Bauhausarchiv gründen und hat deswegen gefragt, um Arbeiten, zum Beispiel eben aus der Webwerkstatt oder aus der Keramikwerkstatt, aus der Silberwerkstatt, also Metallwerkstatt und vor allen Dingen auch Papierarbeiten der Studierenden. Das ist der ungeheure Schatz, der in Weimar zu sehen ist. Hier hat man durch die Zufälle der Zeit ein völlig kondensiertes Selbstbild dessen, was das Bauhaus aus der Perspektive seiner Leiter um 1925 war. Das ist einfach in Kisten eingepackt worden und dann vergessen worden die nächsten 30 Jahre und Ende der 50er Jahre wieder ausgepackt worden. Das ist natürlich ein echtes Phänomen, ja? Also diese Sachen anzugucken. Und da entdeckt man eben auch, wie ungeheuer viele Frauen dort gearbeitet haben. Aus der heutigen Perspektive erscheint das oft sehr diskriminierend, was passiert ist. Zweifellos ein 1883 oder 88 schon geborener Mann wie Walter Gropius war kein Vorkämpfer des Feminismus. Also das muss man ganz klar anerkennen. Aber man muss auch mal die Gegenfrage stellen, welcher andere Schulleiter seiner Zeit war das? Und das ist das Spannende, das gab es in Weimar, den Vorlauf, nämlich mit der Kunstgewerbeschule seit 1902. Das kann man wieder im neuen Museum eben sehen, wo die Arbeiten von ganz vielen Frauen zu sehen sind, aus allen möglichen Gewerben. Und das Zweite ist, Frau Stölzel konnte zweifellos nicht Malerei studieren, aber das konnten Männer übrigens auch nicht. Erst 1927 in Dessau ist nämlich überhaupt eine Malereiklasse eröffnet worden. Davor galt Malerei an dieser Schule als bürgerliches Igitt. Das macht man nicht.
Aber das sind ja alles Dinge, die man in diesem Museum eigentlich ganz gern erfahren hätte.
Also ich bin da ganz getrost. Also ich habe so viele Museen gebaut und Ausstellungen gebaut, die schauen nach 4 Wochen anders aus als bei der Eröffnung nach 2 Jahren. Rüttelt sich das alles zurecht. Ich glaube, wenn wir hier Kritik üben, ist es ganz gut, weil dann die Macher sagen, da ist noch ein bisschen nachzubessern.
Und da ist einiges noch zu tun, Herr Bernau.
Da ist bestimmt noch einiges zu tun. Ich stimme allerdings Herrn Stölzel wirklich zu. So ein Museum muss sich erstens rütteln. Zweitens gibt es die Ansprüche, die von draußen drangetragen werden. Sei es über die öffentliche Kritik, sei es durch die Besucher einfach selber, die reinkommen. Ich bin sicher, hier wird es in der schönen alten DDR-Tradition auch ein Besucherbuch geben, wo sowas eingetragen wird. Und nicht zuletzt durch die kunsthistorische und die historische Forschung. Die geht ja immer weiter. Also jetzt gerade gibt es die 2. große Welle der Frauenforschung am Bauhaus. Also in den 1990er Jahren wurden praktisch alle diese Frauen schon einmal sehr intensiv bearbeitet.
Die kommen jetzt wieder hoch. Das heißt, man hätte darauf zurückgreifen können, wenn man gewollt hätte.
Man hätte darauf zurückgreifen können, aber gut, das kommt jetzt als 2. Welle. Man entdeckt natürlich auch neue Perspektiven dazu. Es wird mit Sicherheit jetzt eine große Frage kommen, wie ist das Bauhaus mit dem Kolonialismus umgegangen? Es wird die ganze Genderfrage neu gestellt worden. Noch nie hat sich jemand mit Schwulen und Lesben am Bauhaus beschäftigt.
Gut, aber diese Frage ist ja sozusagen in der Luft und wir diskutieren darüber ganz viel. Insofern, ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht auch, Herr Stölzel.
Ja, also je nachdem, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Ich bin immer ein Optimist und ich weiß, dass es unendlich schwierig ist, ein Museum einzurichten. Es muss fertig werden. Es muss konservatorisch stimmen. Das stimmt ja. Man kann Papier, Textil heutzutage einfach nicht mehr im Tageslicht ausstellen. All dieses. Und ich glaube, nochmals, der Hunger nach diesen Biografien, der wird garantiert hier sich Platz schaffen. Denn das wäre ein Jammer, wenn diese Menschen hinter ihren Objekten verschwinden würden. Also eine Figur wie Lucia Morlinotsch, diese wunderbare Fotografin, die immer im Schatten ihres Mannes stand, die im Grunde unser Bild vom Bauhaus erfunden hat durch ihre Fotografie, die musste hier monumental, musste hier auch kommen, viele. Oder Friedel Dicker, diese unglaubliche Frau aus Wien, die dann in Theresienstadt umgekommen, in Auschwitz umgebracht worden ist. Eine Leuchte der Kinderpädagogik, auch des Bauhaus-Vorkurses. Tolle Schicksale, bedeutende Schicksale, die müssen hier auch kommen. Also ich finde schon, wenn man nach Weimar kommt, Weimar ist eine Heldengeschichte, Goethe, Schiller, Liszt, Harry Graf Kästler, Gropius, das sind doch, es ist eine Stadt, wo man sich für Biografien interessiert.
Ja, und wo sich deutsche Geschichte kristallisiert.
Und warum soll es dann nicht hier genauso, ich scheue das Wort gar nicht, monumentalisieren. Gropius, eine wirklich, also ob er nun ein Filou war oder ein Glücksbringer, ein Messias, jedenfalls hochinteressant, absolut.
Vielen Dank, Herr Stölzel, dass Sie diese Stunde mit uns hier bestritten haben. Christoph Stölzel, Museumsmann, danke Ihnen.
Vielen Dank auch.
Und danke auch an Nikolaus Berner, unseren Architekturkritiker. Und wie ich das so mitnehme, werden Sie beide öfter nochmal hierher gucken und sehen, wie sich das Museum verändert. Das werden wir auch tun. 120.000 Besucher werden im Jahr erwartet. Mal gucken, ob diese Marke dann tatsächlich erreicht wird. Es ist Weimar natürlich zu wünschen. Mein Name ist Anke Schäfer.